Diesen Punkt überspringen viele und deswegen ziehen sie ja oft die ganzen Probleme aus alten Beziehungen wieder mit, in der Hoffnung, dass sich dann alles ändert mit der neuen Person. Aber wenn die alten Dinge oft noch nicht verarbeitet worden sind, nimmst du sie mit in die neue Beziehung. Und ich glaube, das unterschätzen viele.
Ein herzliches Hallo und schön, dass du hier bist im Podcast Weniger werden, mehr sein. Dein Podcast für mehr Herz und weniger Verstand. Mein Name ist Jessica Sola und als Hypnose-Coach, psychologische Beraterin und Expertin für das Unterbewusstsein begleite ich Menschen dabei, ihre Geschichten neu zu schreiben. Dabei geht es nicht immer nur darum, zu werden, sondern viel eher das abzulegen, was wir nicht sind. Oft haben wir das Gefühl, den äußeren Umständen machtlos ausgeliefert zu sein. Wir würden gerne dieses oder jenes tun, doch irgendetwas in uns hindert uns daran. So geben wir uns einfach mit dem Status quo zufrieden, obwohl wir es gar nicht sind, und bleiben oft in alten Mustern hängen, die uns an einem erfüllten Leben hindern und daran, unseren eigenen authentischen Weg zu gehen. In diesem Podcast erwarten dich spannende Impulse, die dich inspirieren, wieder mehr nach innen zu schauen und dir zeigen, wie du es schaffst, dich von deiner Vergangenheit zu befreien, damit du deine eigene Erfolgsgeschichte schreiben kannst. Denn um zu bekommen, was du willst, musst du zuerst loslassen, was du nicht bist. Lass uns gleich loslegen.
Habe ich die liebe Chiara wieder da und ich freue mich besonders, dass du heute da bist, denn ich habe dich ja mal zur Abwechslung in einem ganz anderen Kontext da. Heute soll es nämlich nicht um deine Expertise als Beziehungscoach gehen, sondern um deine persönliche Geschichte, denn das ist so mein Anliegen bzw. der Schwerpunkt, worum es jetzt auch in Zukunft gehen soll, denn wir alle haben eine ganz besondere Geschichte, die wir mit uns mittragen und viele glauben, dass sie aufgrund von dem, was sie in der Vergangenheit erleben, dass sie das nicht mehr ändern können. Aber ich bin einfach überzeugt davon, durch mein persönliches Erlebnis, durch die ganzen Coachings, meine Klientinnen, die ich hatte, die so viel verändert haben in ihrem Leben, aber auch eben Menschen, ja, die mich einfach in der ganzen Weltgeschichte begleitet haben, die ich auf der ganzen Welt kennengelernt habe, dass es sehr wohl möglich ist, etwas in seinem Leben zu verändern. Und deswegen interessieren mich immer ganz besonders die persönlichen Geschichten von den Menschen. Und ich finde, auch du hast eine unglaublich spannende und inspirierende Geschichte, so wie alle von uns. Und um die soll es heute gehen. Hallo, liebe Chiara.
Hallo, danke für das schöne Intro. Ja, ich freue mich auch, heute hier mal in einem anderen Setting bei dir zu sein. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwas Spannendes zu erzählen habe. Also ich lasse mich mal überraschen, was du wissen möchtest.
Das glaube ich auf jeden Fall. Denn heute soll es vor allem darum gehen, wie du es geschafft hast, diese Balance in deiner Beziehung zu finden. Denn das, was ich häufig erleben kann, ist bei Menschen, dass sie entweder in dem einen Extrem landen oder in dem anderen. Das heißt, das eine Extrem ist so dieses sich abhängig machen in einer Beziehung und alles komplett vernachlässigen. Vor allem auch Menschen, die sich selbst vernachlässigen. Das passiert ganz häufig einfach, weil der Fokus einfach zu groß ist auf der anderen Person. Und im Endeffekt ist es ja trotzdem noch so, wenn eine Beziehung ist, wo zwei Personen da sind, die dürfen zwar zu einem zusammenschmelzen, aber es sollten immer noch zwei individuelle Personen sein. Und ich glaube, da verlieren sich viele Menschen. Und das andere Extrem ist natürlich Menschen, die vielleicht eben aufgrund von einer schmerzhaften Erfahrung, die wir ja alle im Laufe unseres Lebens machen, dass wir sagen, okay, wir möchten uns jetzt gar nicht mehr binden und dann so in diese Bindungsangst gelangen und sagen, nein, mir geht's gut alleine, was ja auch total legitim ist. Aber viele verstehen nicht, dass es eine Hauptursache dahinter oft gibt, nämlich eben so dieses Bindungsvermeidende. Und was mich interessieren würde, wie es dir so gut gelingt, denn du lebst in einer glücklichen Partnerschaft, wie es dir gelingt bzw. gelungen ist, dorthin zu kommen und quasi beide Anteile leben lassen zu dürfen. Wie hast du das geschafft?
Ja, voll die spannende Frage. Und tatsächlich kann ich da, glaube ich, mal ganz, ganz, ganz früh anfangen. Denn wenn ich mich frage, wie lernen wir denn alle Beziehungen oder wie habe ich es gelernt, ist ja ganz klar natürlich durch unsere Eltern. Und ich habe tatsächlich bei meinen Eltern genau das erlebt, die beiden Extreme eigentlich. Eine Mutter, die sich sehr aufopfernd gegeben hat für uns als Kinder, keine eigenen Hobbys eigentlich hatte oder kaum Hobbys, dass ich mich daran erinnern kann auf jeden Fall, ihr Leben um uns strukturiert hat oder um die Familie immer darauf geachtet hat, allen alles recht zu machen. Ja. Und im Gegenzug mein Vater, der auch durch seine Selbstständigkeit, ich glaube, das Unternehmertum hat auch viel damit zu tun, werde ich später noch zurückkommen, weil ja, wir sind ja auch beide selbstständig, dass er natürlich immer auch den Fokus auf sich hatte, auf seinem eigenen Unternehmensaufbau und aber auch auf seinen Hobbys. Also mein Vater ist zum Beispiel immer noch, auch als wir Kinder waren, sehr häufig mit seinen Freunden in Urlaub gefahren. Er ist jetzt über 50 und er macht das immer noch. Also auch jetzt, ja, legt er immer noch enorm großen Wert darauf, seine Dinge zu verfolgen. Und das war damals schon so spannend zu sehen, denn wir hatten halt Dinge, die wir nur mit unserem Vater gemacht haben, wie Skiurlaub, weil meine Mutter ist einfach nicht gern Ski gefahren. Das war halt nicht so ihr Hobby. Und statt dass mein Vater aber gesagt hätte, gut, dann machen wir das nicht, hat er gesagt, okay, passt, ich fahre mit den Kindern alleine, beziehungsweise mit den Kindern und dann mit Freunden auch in Skiurlaub. Und so habe ich das schon erlebt. Ja, für meine Mutter war das nicht immer einfach, glaube ich, das mitzuerleben. Und sie hat sich wahrscheinlich da auch oft negativ behandelt gefühlt oder irgendwie benachteiligt gefühlt. Und ich muss jetzt sagen, so retrospektiv habe ich, glaube ich, mir versucht, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Denn ja, das eine Extrem ist vielleicht langfristig nicht unbedingt familientauglich und das andere Extrem ist aber langfristig nicht tauglich für deine eigene psychische Gesundheit. Und das war so, glaube ich, der erste Punkt, an dem ich da so angesetzt habe. Und wann habe ich mich angefangen, intensiver mit dem Thema Beziehungen auseinanderzusetzen? Tatsächlich, als sie sich scheiden lassen haben. Da war ich 18, glaube ich. Also es war schon eine Phase, da hatte ich gerade auch meine erste eigene lange Beziehung von über drei Jahren hinter mir und habe mir generell so die Frage gestellt, wie entstehen Beziehungen eigentlich? Und dann ist auch noch was passiert, was vielleicht eigentlich nicht so gesund war, jetzt so rückblickend, mir aber dann doch irgendwie gut getan hat. Nämlich ich habe viel hinterfragt, viel analysiert, warum ist die Beziehung meiner Eltern schiefgegangen. Ich wollte das einfach verstehen. Ich war schon immer so ein Mensch, der Dinge verstehen wollte. Und auch jetzt macht das meine Arbeit viel aus, dass ich sage, ich will Beziehungen wirklich bis ins kleinste Detail verstehen. Wie ticken Menschen? Und das Spannende ist ja, dass eigentlich alles erklärbar ist. Also jede Emotion, die auftaucht, hat irgendwie ihre Berechtigung, kommt irgendwo her. Und dadurch, dass ich halt so ein sehr rationaler Typ bin, sind Beziehungen für mich tatsächlich auch etwas, was nicht immer rational ist, aber sich sehr gut anhand von Mustern und Schemata und so erklären lassen. Und ich hatte da so viele Aha-Momente, als ich mich einfach so damit beschäftigt habe. Und ja, das war so das, was es einfach für mich irgendwie diesen Weg eingeleitet hat.
Ja, total spannend, weil mit diesem Forschergeist kann ich mich auch total identifizieren. Ich finde es auch mega spannend, einfach verstehen zu wollen. Und ich glaube, so dieses Verstehen wollen bringt dich auch den Sachen einfach näher. Weil ich finde so der erste Schritt ist immer, das Bewusstsein für etwas zu haben. Und in deinem Fall war es ja auch so, okay, da ist halt so eine lebensverändernde Situation in deinem Leben gewesen, weil ich glaube, auch das war wahrscheinlich sehr prägend für dich damals, als die Eltern sich getrennt haben. Und da dem Ganzen so auf den Grund zu gehen, so warum passiert sowas überhaupt? Wie führt man richtige Beziehungen oder was sind richtige Beziehungen überhaupt? Da hat ja auch jeder so seine eigene Definition. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess. Und wie ist es da bei dir weitergegangen dann? Oder wie hat sich das Ganze auf deine eigenen Beziehungen vor allem dann ausgewirkt?
Ja, also es war dann tatsächlich so, dass in meiner nächsten Beziehung wurde ich vor eine neue Herausforderung nochmal gestellt. Das war nämlich dann eine teils Fernbeziehung. Ja, mein damaliger Freund hat im Ausland eben studiert. Und wir haben uns also nur so alle 6 bis 8 Wochen gesehen. Und das war erstmal so ein ultimativer Test für mein Selbstwertgefühl, weil ich natürlich wusste, okay, der studiert da mit ganz vielen anderen Mädels. Und der war jemand, der schon immer sehr beliebt war und viele eine große Freundesgruppe hatte. Und ja, da war so die erste Herausforderung zu sagen, okay, wie schaffe ich es gleichzeitig, mich auf mich selbst zu konzentrieren, aber halt auch diese Beziehung am Laufen zu halten. Und es war sehr spannend, weil der Prozess, der sich dann entwickelt hat, ist, dass wir einfach beide den Entschluss gefasst haben, in der Zeit, in der wir uns nicht sehen, dass wir uns extrem auf unsere Ziele fokussieren. Und diese Beziehung, der habe ich tatsächlich zu verdanken, dass ich mein Studium so gut abgeschlossen habe, wie ich es abgeschlossen habe, weil ich wusste, er sitzt da gerade in der Uni-Bib, also er hat Medizin studiert, ja, das heißt, er hat extrem viel gelernt, das ist ja nochmal ein anderes Pensum, als das man vielleicht von anderen Studiengängen kennt, zumindest von meinem halt. Und ich habe dann aber versucht, die gleiche Zeit quasi in mein Studium reinzustecken wie er, weil wir haben dann oft über FaceTime gemeinsam gelernt, ja, gleichzeitig also telefoniert, und während viele andere in meinem Studiengang auf Partys gegangen sind, und nicht, dass ich das nicht auch mal gemacht hätte, aber in einem ganz anderen Ausmaß, haben wir eben den Fokus gesetzt auf unsere eigene Entwicklung, auf das Studium, auf täglich ins Gym zu gehen und so weiter, und wussten dann, die Zeit, die wir dann gemeinsam verbringen, also ich bin dann wirklich meine ganzen Semesterferien, also wochenlang habe ich dann damals bei ihm in Kroatien verbracht, wusste ich, dass wir da halt so die Zeit dann auch füreinander haben. Wir haben dann auch viel gelernt, aber miteinander dann halt am gleichen Tisch. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, krass, wenn es mir gut geht, geht es auch meiner Beziehung einfach besser. Also sowohl auf der gesundheitlichen Ebene als auch auf der mentalen, also körperlich, als auch auf der mentalen Ebene, im Sinne von so, ich erreiche meine eigenen Ziele im Studium. Das war ein geiles Gefühl, zu wissen, okay, ich habe mir meine Klausuren jetzt so gelegt, ich habe jetzt 5 Klausuren in einer Woche und dann fahre ich aber in die Semesterferien, während die anderen nur eine Klausur zum Beispiel pro Woche haben und dann aber die ganzen Ferien durchlernen müssen oder so. Das war schon etwas, was mich mega angetrieben hat. Ja, und im Vergleich zu meiner Beziehung davor, wo es dann doch oft so war, dass ich mich selbst aufgegeben habe für die andere Person und einfach gemerkt habe, okay, so werde ich nicht glücklich, indem ich die Lebensweise der anderen Person annehme, die Schlafenszeiten der anderen Person. Krasses Thema war für mich zum Beispiel Fernsehen im Schlafzimmer. Etwas, was mir eigentlich immer total widerstrebt hat, aber einer meiner Ex-Freunde hat es gebraucht, um einzuschlafen. Und irgendwann, okay, was sagst du dann so? Es ist dein Haus, natürlich, du versuchst dann auch mit Fernseher einzuschlafen, aber du schläfst dann schlechter und du hast so einen inneren Konflikt. Und das war dann sowas, wenn es so Themen gibt einfach, bei denen man sich uneinig ist, das wirkt sich dann auf die ganze Beziehung einfach auf anderen Ebenen aus. Und ich glaube, da so im Laufe dieser Jahre, das war dann so, ja, war ich so 18, 19, 20, habe ich erkannt, wie wichtig das einfach ist, dass es mir gut geht, damit es auch der Beziehung gut gehen kann.
Und ich finde, du sprichst gerade so was Wichtiges an, weil das ist genau das, was ich den Leuten auch immer sage. Es fängt alles bei uns an. Und viele wollen das noch nicht so richtig wahrhaben, dass, ja, wenn man sagt zum Beispiel, dass dein Partner oder dein Gegenüber, wer auch immer etwas in dir auslöst, wer auch immer etwas in dir triggert, dass das eigentlich dein Spiegel ist. Heißt nicht, dass zum Beispiel, ja, viele verstehen das nicht, viele missverstehen das Ganze, wenn man jetzt sagt, okay, dein Partner, deine Partnerin ist dein Spiegel, und wenn der Partner oder die Partnerin dich jetzt betrügt oder in irgendeiner Form und du sagst dann, aber ich habe ja nicht betrogen. Aber der Punkt ist, kannst du dann auch wirklich sagen, dass du dich selbst auch nicht betrogen hast, dich selbst zum Beispiel nicht vernachlässigt hast in irgendeinem Lebensbereich, vielleicht deine Bedürfnisse, denn genau darum geht es. Es geht nicht, dass du genau das Gleiche deinem Partner angetan hast, sondern eher, wie bist du auch mit dir selbst in dir. Und in dem Moment, wo du dich selbst nicht wertschätzt und deine Bedürfnisse nicht nachgehst, diese nicht stillst, dann wird sich das auch im Außen zeigen. Deswegen so ein wichtiger Punkt, dass du sagst, hey, verstanden, wenn es mir gut geht, geht es auch der Beziehung gut oder das wirkt sich auch in einer Form auf die Beziehung aus.
Voll. Und ich glaube, das ist immer so mein größtes Mantra eigentlich in dem Kontext für mich persönlich gewesen. Ich meine, klar, irgendwann kam dann auch die Entscheidung dazu, mich beruflich in diese Richtung zu entwickeln und zu sagen, okay, es geht jetzt nicht nur um meine eigene Erfahrung, sondern ich kann Menschen auch wirklich professionell als psychologische Beraterin, als Coach dabei helfen, die Themen für sich aufzulösen. Aber ganz, ganz viel fängt bei dem Punkt, finde ich, der Selbstentwicklung und auch bei der Bildung irgendwie an, zu verstehen, okay, was sind denn so Mechanismen und Muster in Beziehungen? Genau, und die Beziehung ging dann irgendwann zu Ende, muss ich aber echt sagen, das war natürlich immer schmerzhaft, ja, aber irgendwie auch einvernehmlich. Und das war dann das erste Mal, dass ich mit jemandem nach einer Trennung wieder befreundet war. Nicht direkt nach der Trennung, ja, schon klar, man darf erstmal heilen, aber ein paar Monate danach, auch bis heute eigentlich noch in Kontakt stehe. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, sich auch in Frieden zu trennen. So, dass Trennung nicht immer was Schlimmes sein muss. Ja. Und dass Dinge schmerzhaft und gleichzeitig trotzdem richtig sein können. Mhm. Weißt du, es war der richtige Weg, uns zu trennen. Mhm. Aber es hat trotzdem natürlich in dem Moment wehgetan. Aber auf der menschlichen Ebene waren wir immer noch, ja, ich will nicht sagen verbunden, aber wir haben das damals so schön über uns selbst gesagt, die Freundschaft war irgendwie größer als die Liebe. Mhm. Ja? Und ich finde, dass Freundschaft auch die ultimative Basis sein muss, um eine gute Liebesbeziehung hinzukriegen. Ja. Und diese Frage, okay, wäre ich mit der Person auch befreundet, wenn wir kein Paar wären? Mhm. Ich finde, die sollte man immer für sich mit Ja beantworten können.
Ja, also das kann ich dir 100% auch, da kann ich dir 100% nur zustimmen, weil ich glaube, das war auch zum Beispiel meine persönliche Erfahrung, die ich damals hatte, nachdem ja meine 10-jährige Beziehung in die Brüche gegangen ist, dass ich gesagt habe, hey, ich wäre gerne noch befreundet. Er wollte das damals nicht aufgrund von, ja, er ist halt emotional immer noch dran gehangen, was ich auch verstehe, was wahrscheinlich auch besser war jetzt rückblickend. Aber ich habe es damals nicht so verstanden. Und umso mehr ich mir aber Gedanken gemacht habe und mir gedacht habe, hey, wir haben uns ja in der Beziehung komplett auseinanderentwickelt. Das heißt, wir hatten ganz andere Werte. Und ich glaube, auch das darf man auf eine Freundschaft übertragen, weil hätte ich dann, wenn ich nicht einmal so die Interessen mit ihm gehabt hätte oder geteilt hätte, hätte es dann mit einer Freundschaft geklappt? Worüber hätten wir dann gesprochen? Was hätten wir zusammen unternommen? Es war ja dann keine Basis mehr da. Also auch ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst.
Das, was Menschen miteinander verbindet, muss immer größer sein, finde ich, als nur Liebe. Weil Liebe kann sein, dass sie irgendwann mal weggeht im Alltag. Einfach so, lieben ist ein Verb. Das musst du aktiv machen. Ja. Und du musst dich immer wieder neu dafür entscheiden, jemanden zu lieben. Ja, wenn du einfach irgendwann damit aufhörst, jemanden zu lieben, weil es halt im Alltag so untergeht und du nicht mehr bewusst diese Entscheidung triffst, es zu tun. Und ihr habt dann nichts, was euch verbindet im Sinne von gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele und so weiter. Das ist der Punkt, an dem sich Paare entwickeln, also auseinanderentwickeln. Ja. Also das ist, glaube ich, wir haben da so eine verkorkste Vorstellung davon, wie Beziehungen laufen, wie sie nicht laufen, wie sie auseinandergehen. Beziehungen gehen deshalb auseinander, weil Menschen passiv werden, weil sie nicht mehr aktiv etwas dafür tun, einfach dass das sie zusammenbleiben.
Und ich glaube, dass das das größte Problem ist, weil das Problem ist, bei den meisten, was ich beobachten durfte, ist, dass Liebe dann zur Gewohnheit wird, also die ganze Beziehung wird zur Gewohnheit. Das heißt, der ganze Alltag schleicht sich halt so langsam mit der Zeit hinein und es ist dann für eine es ist dann alles nur noch selbstverständlich, dass man den Partner oder die Partnerin um sich herum hat. Und da fehlt einfach das Feuer. Und was würdest du da zum Beispiel sagen, wie bekommt man dieses Feuer wieder in die Beziehung, wenn das mal erloschen ist?
Ich glaube, genau dieser Punkt, in dem man eben nichts als selbstverständlich sieht. Ich hatte da gerade vorgestern mit meinem Partner noch die Unterhaltung darüber. War so ein Morgen, an dem wir um 6 in der Früh irgendwie aufgestanden sind. Wir sind dann ins Fitnessstudio gegangen, dann sind wir nach Hause gegangen, haben zusammen gefrühstückt. Ich meine, wie gesagt, wir haben keinen 9-to-5-Alltag, das heißt, wir sind da sehr flexibel und saßen bis um 9 oder bis um 10 auf dem Sofa und haben uns einfach nur unterhalten. Und ich habe dann ihn angeschaut und ich habe gesagt, weißt du, was ich so krass finde? Wir sind jetzt über 5 Jahre zusammen und ich habe immer noch so viele Momente, wo ich einfach aufwache und so dankbar dafür bin, dass wir in dieser Wohnung leben dürfen, dass du da bist, dass wir jeden Tag miteinander verbringen. Und das klingt immer so kitschig. Und er hat mich dann auch so angeschaut, er so, ja, das klingt irgendwie komisch. Und ich so, ja, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, weil es ist so. Es ist so. Und ich weiß, dass es ihm genauso geht. Und ich glaube, das ist einfach so dieser wichtige Punkt, dass du, weil ich habe so gesagt, hey, krass, wenn wir das 5 Jahre hinkriegen, dann kriegen wir das auch 10 oder 20 Jahre hin. Weil ich hatte Angst wirklich vor diesem Punkt, an dem man sich irgendwann mal auseinanderlebt und aufwacht und merkt, okay, krass, wir verfolgen ganz unterschiedliche Dinge im Leben. Aber jetzt habe ich gecheckt, dieser Punkt kommt nicht einfach so, wenn du dich nicht dafür entscheidest, es so weit kommen zu lassen.
Genau, und ich glaube, das ist es nämlich, wenn du rechtzeitig reagierst, aber da musst du auch schon die ersten Anzeichen beziehungsweise bei den ersten Anzeichen entgegensteuern, wenn du merkst, hey, man lebt sich so langsam auseinander oder vielleicht haben wir uns nicht mehr so viel zum Erzählen oder es entwickelt sich einfach in unterschiedliche Richtungen. Dass du da entgegensteuerst. Ich glaube, dann lässt es sich noch verändern. Oder vielleicht, wenn beide auch die bewusste Entscheidung treffen, ist es ja genauso, okay, wenn beide sagen, hey, nein, eigentlich möchten wir das nicht mehr verfolgen, ich glaube. Aber man darf trotzdem aktiv etwas am ganzen Prozess verändern.
Ja, ich glaube, es ist niemals zu spät tatsächlich. Ja. Also ich glaube, in wenigsten Fällen würde ich sagen, eine Beziehung lässt sich nicht mehr retten, wenn man das möchte. Aber ich glaube, in der Partnerschaft, in der ich jetzt bin, seit diesen 5 Jahren, muss man auch einfach sagen, dass wir, glaube ich, von Anfang an so die Entscheidung getroffen haben, dass wir das beide wollen und diese Entscheidung auch immer wieder treffen, dass es diesen Moment, an dem ich sage, okay, wir haben uns auseinandergelebt oder so, bisher noch nicht gab. Mhm. Ja. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich kenne es natürlich auch aus der Arbeit meiner Klienten und ich verstehe, wie solche Momente entstehen oder Gedanken. Also ich glaube halt echt, dass so ein wichtiger Faktor einfach dieses Thema gemeinsame Ziele ist. Ja. Etwas, was euch verbindet, eine Vision, die größer ist als ihr selbst. Mhm. Ja. Und da finde ich, kannst du auch im Angestelltenjob die Ziele haben. Ich kann das nur nicht nachvollziehen, weil wir nicht beide angestellt sind. Mhm. Ja. Und die Ziele, die wir verfolgen, sind ja auch unternehmerische Ziele und gleichzeitig halt auch persönliche Ziele vom Wachstum her. Und ich finde, das ist nochmal anders herausfordernd, aber auch anders schön irgendwie. Mhm. Also, weiß nicht, ich kann das irgendwie schwer in Worte fassen, aber ich habe das Gefühl, dass das Unternehmertum und die Selbstständigkeit einfach etwas ist, was uns auch nochmal extrem zusammenschweißt.
Ja, klar. Und was ich mir auch denke, also bessere mich gerne aus, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zwar als einzelne Person irgendwo diese große Vision für sich hat, für sein persönliches Leben, aber auch eben in der Beziehung, weil ich finde, das ist genau das, was es ausmacht, dass du dich als Person, als einzelne Person nicht verlierst in der Beziehung, dass du auch trotzdem deine eigenen Werte, Ziele hast, für die du sorgst, aber eben auch dieses Gemeinschaftliche, dass man sagt, okay, und das ist zum Beispiel aber dafür meine Vision, die ich in der Beziehung habe mit dem oder derjenigen. Und das dürfte ja damals bei dir auch so gewesen sein, weil wenn du sagst, okay, du bist nach Wien gekommen, wie war das? Kannst du uns darüber noch mehr erzählen, vielleicht über diesen ganzen Prozess damals, wie du dich entschieden hast, nach Wien zu kommen?
Ja, ich sage heute so rückblickend, dass ich diese Entscheidung eigentlich nie so bewusst getroffen habe, aber trotzdem habe ich sie irgendwie getroffen. Es war eigentlich so, ich war auf einem Infoabend bei uns an der Uni für Erasmus-Studierende und damals auch mit einer Freundin, die gesagt hat, sie könnte sich vorstellen, das auch zu machen. Und wir haben so uns gemeinsam ein bisschen umgeschaut. Und als aber dann tatsächlich dieser Prozess in die Wege geleitet wurde, ich weiß nicht mehr, was dann bei ihr war. Also ich weiß nur noch, wir haben uns eigentlich noch gemeinsam, glaube ich, dafür bewerben wollen. Und irgendwann war es für sie, glaube ich, doch kein Thema mehr. Und ich habe das aber dann trotzdem gemacht. Und irgendwie so gar nicht so mit dem Wissen, ich mache das jetzt tatsächlich, sondern ich habe einfach mal dabei diesem Bewerbungsprozess halt mitgemacht und dachte mir so, okay, ja, Wien, ich war noch nie vorher da, also von Österreich habe ich generell noch nicht viel gesehen, außer Vorarlberg zum Skifahren, aber sonst, also so das typisch Deutsche, aber sonst wirklich noch gar nicht so was von der Ecke. Und ich dachte einfach nur Wien, weil deutschsprachig und cool, da muss ich nicht wenigstens, wenn ich in ein anderes Land gehe, noch eine andere Muttersprache lernen. Und genau, weil ich hatte noch zur Auswahl Prag und ich glaube Stockholm oder so. Ja. Und genau, habe ich mich da einfach mal beworben und irgendwann kam halt dann zurück, ja, okay, sie sind angenommen worden. Und das Spannende war, warum auch Wien für mich interessant war, weil ich ja noch da meinen Freund damals hatte in Kroatien. Da hatten wir uns in der Zwischenzeit aber schon getrennt dann. Und ich wollte aber trotzdem nach Wien, weil ich weiß nicht, weil ich so ein Mensch bin, glaube ich, wenn ich einmal Entscheidungen getroffen habe, dann gibt es für mich eigentlich kein Zurück mehr, sondern ich ziehe das dann durch und ich mache das Beste daraus.
Das heißt aber, ursprünglich wolltest du wegen ihm?
Es war mit ein Grund. Ich wollte generell ein Auslandssemester machen, ja, um einfach mal da rauszukommen, aber das war mit Sicherheit mit ein Grund, warum dann auch Wien. Ja. Genau. Und ich habe das dann trotzdem gemacht und dann war die Herausforderung, ich habe dann jemanden Neuen kennengelernt, noch in diesem halben Jahr, in dem ich dann noch in Deutschland war und mich quasi auf dieses Auslandssemester vorbereitet habe, also noch fertig studiert habe, quasi mein letztes Semester dann in Deutschland an der Uni. Und ich wusste so, okay, ich werde gehen. Das war auch irgendwie eine extrem schöne, aber auch irgendwie eine extrem schwierige Phase. Und diese Beziehung war dann auch zu Ende mit dem Tag, als ich nach Wien ging eigentlich. Also das war dann quasi vorbei und dann kam ich halt nach Wien und war so das erste Mal in meinem Leben alleine. Und das war schrecklich am Anfang. Und du und ich, wir sind ja beide so ein bisschen universumsgläubig. Und das hat schon irgendwie alles seinen Sinn. Ja, denn es war tatsächlich so, ich habe mir im Wohnheim extra ein 2er-Apartment ausgesucht. Das heißt, jeder hatte sein eigenes Schlafzimmer, aber Küche und Bad hätten wir halt geteilt. damit ich halt nicht ganz alleine bin. Oder hat dieses Mädchen einfach sein Visum nicht bekommen? Die wäre damals aus Russland gekommen und dieses Zimmer stand leer die ganze Zeit, die ich im Wohnheim gelebt habe. Das heißt, ich habe alleine gewohnt. Und das war eine extrem spannende Phase, aber ich kann es heute super schwer in Worte fassen, was damals passiert ist, weil es waren eigentlich die ersten 3 Wochen, die da so entscheidend waren. Was habe ich gemacht den ganzen Tag? Ich bin morgens ins Gym, dann bin ich in die Uni, dann habe ich dort meine Vorlesung gemacht. Ich habe an 3 verschiedenen Unis studiert, weil es meinen Studiengang nicht so richtig gab. Also ich war an verschiedenen Fakultäten, Wirtschaftswissenschaft, Psychologie, Soziologie. Und ja, habe dann auch da nie richtig Anschluss gefunden, weil die alle, ich bin ja im 5. Semester dazugekommen und die haben ja alle schon miteinander studiert, 4 Semester lang. Ja. Bis auf eine Person, mit der ich auch heute noch in Kontakt bin, was urschön ist. Aber sonst habe ich da eigentlich niemanden gehabt so in der Uni. Und im Wohnheim habe ich auch super schnell den Anschluss verloren, weil da waren dann halt immer so Party- und Saufabende und ich war dann so beim 1. und 2. Mal dabei und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr darauf, weil ich bin ja nicht zum Party machen und saufen gekommen irgendwie und bin dann da auch wirklich rausgedroppt aus diesen Gruppen und so. Das war auch irgendwie hart zu sehen, dass man dann gar nicht mehr gefragt wird, aber irgendwie auch verständlich. Und ich hatte mega viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und hätte nicht arbeiten müssen, weil ich ein Stipendium dann quasi hatte. Habe mich dann aber trotzdem entschieden, mir einen 10-Stunden-Job zu suchen, um einfach auch so ein bisschen was zu machen. Und genau, so ging das dann in die Wege. Und nach 2 Wochen, die ich glaube ich in Wien war, hatte ich auch schon diesen Job dann. Und nach 3 Wochen habe ich mein Erasmus-Semester verlängert. Und ich war so, okay, war ja mein 5. Semester, der Bachelor hat 6 und ich weiß, ich werde auch mein 6. Semester hier machen, habe das direkt bei der Uni eingereicht, wurde auch Gott sei Dank direkt genehmigt dann. Muss sagen, das war dann echt eine sehr, sehr schwierige Reise mit Anerkennungen und so weiter, dass ich zum Beispiel aus meiner Bachelorarbeit, die hier in Wien, glaube ich, eine 1,2 war, in Deutschland dann eine 4,0 gemacht haben. Also es gab dann, ja, es hatte mein Bachelorzeugnis diese Anerkennung, also ich war hier in Wien sehr, sehr gut und das lag, glaube ich, auch daran, dass ich mir alle Fächer einfach selbst ausgesucht, mir das extrem viel Freude gemacht hat zu studieren und in Deutschland haben sie das halt dann so komplett runtergestuft einfach, aber ganz ehrlich, da habe ich auch gemerkt, es war mir so scheißegal dann in dem Moment, also ist mir wurscht, was jetzt auf meinem Bachelorzeugnis draufsteht, weil ich so weiß, ich habe für mich das gut gemacht, es hat mir Spaß gemacht.
Genau, aber, so soll es auch sein.
Voll, also im Endeffekt geht es ja darum. Und genau, also es war eigentlich echt ein mühsamer Prozess. Und da muss ich sagen, habe ich nie bewusst diese Entscheidung getroffen, in Wien zu bleiben. Aber es war ja dann doch so, dass ich relativ schnell, nämlich auf einer Studentenparty, auf die mich dann damals eine aus dieser Erasmus-Gruppe mitgeschleppt hat, um über meine andere Beziehung hinwegzukommen. So, du bleibst jetzt nicht alleine zu Hause, sondern wir gehen jetzt raus. Weil ich habe da super viel nachgedacht und verarbeitet. Und so. Ich glaube, das war genau richtig. Das war
ich wollte aber gerade sagen, so das ist genau diesen Punkt überspringen viele. Und deswegen ziehen sie ja oft die ganzen Probleme aus alten Beziehungen wieder mit, in der Hoffnung, dass sich dann alles ändert mit der neuen Person. Aber wenn die alten Dinge oft noch nicht verarbeitet worden sind, nimmst du sie eigentlich mit in die neue Beziehung. Ich glaube, das unterschätzen viele, also eigentlich alles richtig gemacht. Aber wie hast du das dann zum Beispiel so gut, weil du hast dich ja dann dennoch, obwohl du dort jemanden kennengelernt hast, dennoch für dich entschieden, für deinen Weg. Ist dir das Ganze schwer gefallen oder wie hast du das für dich so richtig umsetzen können, dass du dann dennoch gesagt hast, obwohl du gerade jemanden kennengelernt hast, du ziehst trotzdem deinen Plan durch. Wie ist dir das gelungen?
Meinst du den ich noch in Deutschland kennengelernt habe? Naja, das war ja von Anfang an offen kommuniziert, dass ich gehe und das war für mich nie eine Option, nicht zu gehen. Also ich glaube da, wie gesagt, ich bin dann echt einfach so ein Typ Mensch, wenn ich so Entscheidungen getroffen habe, lasse ich mich davon nicht abbringen. Ja. Und er wusste das halt auch. Und deshalb war das so bittersüß, würde ich sagen, weil es war natürlich auf eine Zeit irgendwie limitiert und ich muss schon sagen, ich habe mir dann am Ende gewünscht, dass es weitergeht. Also es war dann schon so der Moment, in dem er quasi mir klar gemacht hat, wenn ich nach Wien gehe, ist es tatsächlich auch die Trennung. Ja. Natürlich hat man irgendwie so diese innere Hoffnung und ich hatte ja auch geplant, nur für 3 Monate zu gehen. Ja, ich dachte ja, das wäre jetzt nur dieses eine Studiensemester, also knappe 3-4 Monate. Und ich habe mir so, ich hatte ja davor schon eine Fernbeziehung, warum kann man das jetzt nicht schaffen? Wir hätten uns ja auch sehen können und so weiter. Also klar, in mir war die Hoffnung, dass das weitergeht. Habe aber dann in dem Moment, in dem er Schluss gemacht hat, das sehr, sehr schnell verstanden, dass das nicht mehr geht. Also Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, die ersten 1,5 Wochen niemandem davon erzählt. Die ersten Personen, die das dann erfahren haben, waren meine Freundinnen von der Uni, die mich in Wien besucht haben. Die sind dann angekommen und ich habe ihnen dann so gesagt, ach übrigens, wir haben uns getrennt. Und sie so, ah, wir haben uns schon gewundert, weil er hat uns noch Sachen für dich mitgegeben oder so. Irgendwie sowas war das so. Und ich muss sagen, diese 1,5, 2 Wochen, in denen ich da für mich so ganz alleine war und auch zum ersten Mal mit niemandem darüber geredet habe, das war so ein wichtiger Schritt für mich. Einfach mal nicht mich vom Außen beeinflussen lassen, nicht diese Stimmen hören, die sagen, ja, er ist ein Arschloch oder so dieses, wie kann er nur oder kann er, weil das ist ja das, was du von deinem Umfeld in der Regel hörst. Klar, die wollen, dass du dich besser fühlst, aber führt ja am Ende nicht wirklich dazu.
Ja.
Und ich dachte mir so, nein, ich will nicht denken, dass er ein Arschloch ist. Ich will nicht dieses Bild von ihm und das habe ich nicht und das hatte ich auch nie von ihm.
Ja.
Sondern ich will einfach mir meine eigene Meinung darüber machen und will das für mich irgendwie verarbeiten. Und da habe ich auch aufgehört, alles zu analysieren und verstehen zu wollen, sondern gelernt, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Weil was hätte ich machen sollen in dem Moment?
Ja.
Und habe für mich einfach beschlossen, ist es okay zu trauern jetzt? Und ich hatte da Tage wirklich, da habe ich, glaube ich, nur im Bett gelegen und geheult. Und der einzige Weg war in die Waschküche und mal ins Fitnessstudio oder so. Aber das war alles im gleichen Gebäude halt von diesem Wohnheim. Und auch das war okay. Und das Spannende war, es hat halt niemanden gejuckt. Ne? Und das war für mich auch so die erste Erkenntnis, weil in meiner WG, klar, meine Mitbewohnerinnen werden dann irgendwann reingekommen, hätten gefragt, ist alles okay, brauchst du was? Hätten mir was zu essen gemacht? Niemand hat sich um mich gekehrt. Und ich wusste so, okay, ich muss jetzt selbst aufstehen und mir was zu essen
für
machen.
Dich selbst oder ein Tee sorgen, machen. Oder?
Genau. Und ich glaube, aus dieser Verzweiflung raus, in diesem Moment, habe ich da zum ersten Mal auch gecheckt, wie viel Kraft in mir selbst steckt. Dass ich bin jetzt so heartbroken und mir geht es super schlecht. Aber ich stehe jetzt auf, ich mache mir jetzt was zu essen. Weil ich will was essen und ich will gesund sein.
Ja.
Und mir jetzt nicht den 5. Tag Pizza bestellen oder so. voll, also das war, glaube ich, da habe ich extrem viel Stärke rausgezogen.
Und meinst du, war das in deinem Leben ein prägendes Erlebnis, das dich dazu bewegt hat, sich mehr damit zu beschäftigen, beziehungsweise dich so auszurichten in einer Beziehung, dass du dich nicht selbst verlierst als Person? Weil, oder wie würdest du sagen, hast du es sonst geschafft, in einer Beziehung, die dich ja doch sehr erfüllt, trotzdem noch du selbst zu sein? Wie ist dir das gelungen?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich halt immer meine eigenen Ziele und Träume hatte, die ich auch schon davor hatte. Also weil die Entscheidung, dass ich nach Wien gehe, ist ja auch schon vor ihm damals gefallen, quasi, bevor er in mein Leben kam. Und das klingt jetzt so egoistisch, aber ich bin immer wichtiger als die anderen, weißt du? Weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich ja auch nicht gut mit anderen sein. Einfach. Und ich glaube, zumindest zu einer gewissen Basis.
Ja.
Ja, meine Mutter würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wahrscheinlich. Du redest wie dein Vater. Aber ich glaube, das ist einfach so eine tiefe Überzeugung und von mir. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass es einfach das war, was mich da durchgetragen hat. Und das Spannende war ja, ich habe ja dann zum ersten Mal für mich so bewusst auch die Entscheidung getroffen, so okay, mir tut es gerade gut und ich will jetzt Single bleiben. Und Wien ist eine großartige Gelegenheit für mich auch, weil ich bin in einer neuen Stadt, niemand kennt mich hier, keiner weiß was über mich, um hier einfach mal neu anzufangen und neu zu entscheiden, was möchte ich denn, dass die Leute über mich wissen. Ich will nicht mehr, dass die Leute sagen, weil okay, an der Uni war es halt so, dass mein Ex-Freund ziemlich bekannt war, weil der irgend so einen Vorstand hatte, jeder kannte den quasi. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem man wusste, okay, da ist was zwischen uns beiden, war es halt so, ich bin die Freundin von. Und ich will nicht mehr die Freundin von sein.
Hier hast du eine eigene Identität, oder? Ja.
Genau, ich kann meine neue Identität aufbauen und ich kann selbst entscheiden, was die Leute über mich glauben und auch nicht glauben, was ich sie wissen lasse, was auch nicht. Und so die erste bewusste Entscheidung war, niemandem von dieser Trennung zu erzählen, zum Beispiel. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man Dinge in sich reinfressen soll, aber gerade Menschen, die es sehr im Außen leben, was ich davor auf jeden Fall getan habe, denen tut das sehr, sehr gut, das mal nicht zu machen einfach.
Also davon kann ich auch nur ein Lied singen. Ich kann mich total damit identifizieren, was du gerade gesagt hast, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen meine Geschichte war. Nach der Trennung bin ich ja dann auch für fast ein Jahr nach Amerika gegangen und konnte mich dort zum einen erstmal selbst kennenlernen, so weg vom gewohnten Umfeld, einfach feststellen, wer bin ich eigentlich ohne meinem gewohnten Umfeld. Und ich finde, das macht auch noch sehr viel aus, weil ich glaube, das hindert auch ziemlich viele Leute daran, dass sie sich eine neue Identität aufbauen, weil ich finde, man kann sich ja jeden Tag selbst, wenn man möchte, neu erschaffen. Und viele hängen dann aber zu sehr in der Vergangenheit. Und klar, es ist einfacher, wenn du einfach die Stadt wechselst und dir dort ein neues Leben aufbaust. Aber das, was in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land möglich ist, ist auch genauso in deinem Ursprungsland oder in deiner Ursprungsstadt möglich. Nur wir hindern uns oft selbst daran. Aber natürlich, ich weiß, dass es leichter ist, in ein anderes Land zu gehen und dort quasi nochmal komplett von vorne anzufangen. Habe es ja genauso getan. Also.
Ja, aber ich glaube, das kann man auch tatsächlich im gewohnten Umfeld machen, indem man kleine Veränderungen schon vornimmt. Ja, man kann sich ein neues Hobby suchen, eine neue Freundesgruppe aufbauen. Also ich glaube, das ist super wichtig, auch sich regelmäßig die Frage zu stellen, mit welcher Art von Menschen bin ich denn umgeben? Also für mich, ich bin so ein, also ich lasse mich total stark von meinem Umfeld beeinflussen. Mhm. Dachte immer, das wäre was Negatives. Mittlerweile weiß ich aber, das als Stärke zu nutzen. Zum Beispiel ja mit meinem einen Ex-Freund, mit dem ich dann so intensiv gelernt habe, weil ich wusste, der muss auch so viel für Medizin lernen. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn du für ein viel leichteres Studium fast genauso viel versuchst zu lernen wie jemand für ein Medizinstudium, ist ja klar, dass du da durch die Decke quasi gehst, ja, also mit dem Pensum. Und genauso war das dann auch in Wien, dass ich dann viel in der Uni-Bib einfach gelernt habe und dann auch schon ziemlich am Anfang in der Uni, die zwar nicht in meinem Studiengang war, aber in so einem Zusatzseminar irgendwie jemanden kennengelernt habe, die dann auch aus Deutschland kam, mit der ich heute noch befreundet bin. Und da sich so dann so über die Jahre hinweg die Freundesgruppe einfach aufgebaut hat.
Absolut, war ja bei mir auch. Aber ich glaube, es fällt vielen Menschen halt im Ausland einfach. Aber das war ja bei mir auch, weil ich einen Schlussstrich gezogen habe und dann hier nochmal hergekommen bin. Und ich glaube, so die Kernfreundschaften, die richtig langen, tiefen, wahren Freundschaften, die sind sowieso geblieben. Aber der oberflächliche Freundschaftskreis, der hat sich einfach komplett verändert. Mhm. Und das geht natürlich auch da, weil in dem Moment, wo du ein neues Hobby suchst, dein Umfeld wechselst, das ist ja auch am gleichen Ort quasi möglich. Aber auch das beeinflusst dich in irgendeiner Art und Weise. Denn dann bist du wieder umgeben von neuen Menschen, einer neuen Energie, neuen Glaubenssätzen und im Endeffekt, das färbt natürlich auch alles auf dich ab. Und das war genau zum Beispiel das, was ich gemerkt habe, was für einen Einfluss dein Umfeld hat, wenn du das auf einmal nicht mehr hast, inwiefern du dich einfach selbst auch nochmal neu aufstellen kannst und ein paar Sachen überprüfen kannst, ob das für dich noch aktuell ist oder nicht. Aber das geht natürlich auch in deinem gewohnten Kreis, nur halt eben schwieriger. Also da musst du dich dann auf jeden Fall wirklich auf dich mal fokussieren. Mhm. Aber wenn es darum geht, angenommen, es ist eine Person, die hängt total am Partner, vernachlässigt ihr eigenes Leben, ihre eigenen Bedürfnisse. Was würdest du so einer Person raten? Wie gelingt es so einer Person, sich mehr wieder auf sich zu fokussieren und zwar immer noch das Gemeinsame zu leben, aber auch irgendwo ihren eigenen Interessen und Werten nachzugehen? Wie gelingt das? Mhm.
Also eigentlich hast du die Antwort schon gesagt in der Frage, nämlich dieses sich auf sich fokussieren. Ja, weil dadurch wird natürlich auch die Partnerschaft wieder besser werden. Und Dinge für sich zu tun und klar, den Partner oder die Partnerin einfach mit ins Boot zu holen und sich nochmal zurückzuerinnern, wie das vielleicht früher war. Welche Dinge hast du gern getan? Was sind deine Stärken? In welchem Bereich würdest du dich gern weiterentwickeln? Willst du vielleicht ein neues Hobby lernen? Also all diese Dinge. Alles, was dich glücklicher macht, macht auch deine Beziehung besser. Und ich finde, wenn du halt von diesem Grundsatz ausgehst, okay, abgesehen vielleicht jetzt von solchen grenzüberschreitenden Dingen wie Fremdgehen, wenn die dich für einen Moment glücklich machen, machen die nicht unbedingt langfristig deine Beziehung besser. Ja, es kommt halt immer so auf die Partnerschaft auch an. Aber so im Großen.
Danke fürs Feststellen. Ja.
Einfach nur, damit da sich niemand beschweren kann. Ja. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen alles, was dir gut tut, also alles, was du tun kannst und öfter einfach mal diese Entscheidungen für dich treffen. Also wenn ich jetzt so die Beziehung meiner Eltern zum Beispiel reflektiere, ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter egoistischer ist und dass sie auch ein Hobby für sich hat und dass sie uns Kinder einfach mal zu Hause lässt, dass sie nicht ihren ganzen Urlaub ausrichtet an uns, sondern dass sie ruhig auch mal mit meinem Papa allein auf Urlaub fährt und wir mal 3 Tage bei unserer Oma bleiben. Weil ganz ehrlich, wir hatten so diesen Luxus, alle in einem Dorf zu haben. Wirklich, beide Omas einfach. Mhm. Beide Omas, beide Opas, beide haben ultra lange gelebt. Also wir hatten super Luxus, als Kinder aufzuwachsen, sogar noch eine Uroma, wir hatten Tanten, Onkel. Also, und ich glaube, wir waren jetzt nicht irgendwie Problemkinder. Also ich glaube, du hättest uns locker mal lassen können, aber du hättest halt die Entscheidung treffen müssen, es zu tun. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr, sehr groß gelernt habe aus der Erfahrung meiner Eltern, dass zum Beispiel mein Partner und ich da von Anfang an sehr großen Wert drauf legen werden, wenn wir mal Eltern werden, uns diese Zeit immer noch regelmäßig für uns zu nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch extrem verbindet, ja, zu der Frage, okay, auf der Identitätsebene, wer möchte ich denn sein? Mhm. Sich zusätzlich auch noch die Frage zu stellen, wer möchten wir denn als Paar sein? Ja. Wie möchten wir sein? Mein Partner und ich haben zum Beispiel ein ganz, ganz großes Ziel, und das ist es auch immer, authentische Partnerschaft vor anderen Menschen zu leben, also mhm. vor unseren Freunden, vor unseren Freundinnen, und auch so Tabuthemen zu brechen, ja, mhm. wie zum Beispiel, so, ich bin der Mensch, ich erzähle random, so, wir gehen nächste Woche mal zum neuen Paartherapeut, ich bin mal urgespannt, wie der so ist und was man so da noch lernen kann und so, weil ich will das, nicht weil ich sagen will, ich habe Probleme in meiner Beziehung, natürlich, jede Beziehung hat irgendwie Herausforderungen, ja. sondern weil ich sagen will, so, okay, wir machen das als Psychohygiene, mhm. ja, so, es ist okay, wenn du zu einer Paartherapie gehen willst, wir tun das auch, so, es ist no problem.
Ja.
Und irgendwie, das ist so mein Ziel, natürlich auch beruflich, aber auch, was wir als Paar gemeinsam verfolgen, mhm. Dass wir sagen wollen, Leute, es ist ganz normal, dass es mal kriselt und dass es ja. mal Herausforderungen gibt, aber das Wichtige ist doch, dass ihr euch gemeinsam dafür entscheidet, die Dinge zu bearbeiten oder euch immer eures eigenen Einflusses auch bewusst seid, den mhm. eure eigenen Themen haben.
Ja.
Also, und ja, ich glaube, das ist ja auch spannend, dass natürlich an dem Punkt, an dem ich dann damals gesagt habe, vor über 5 Jahren, so, nee, ich will mich jetzt auf mich konzentrieren, da kam er.
Mhm.
Ja, da laufen wir uns über den Weg, zufällig, mhm. auf einer Party. Ja. Und das war ja echt die ersten paar Monate so, dass ich da auch keine Partnerschaft draus machen wollte.
Mhm.
Und dass, ja, ich glaube, man kann schon sagen, ich habe mich so ein bisschen dagegen gesträubt, ja. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, okay, diese Partnerschaft nimmt mir nicht mein eigenes Leben weg.
Wow, ich glaube, das ist nämlich genau der springende Punkt, weil darauf wollte ich eben auch noch eingehen, dass du zum Beispiel auch wiederum Menschen redest, die genau sich auf der anderen Ebene befinden, auf dem anderen Extremen, nämlich dem, dass sie keinen Menschen mehr zulassen wollen, dass sie meinen, sie sind jetzt unabhängig. Ich glaube, das war aber auch schon ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast.
Ja, also ich glaube, es ist möglich und wichtig, gleichzeitig seine eigene Unabhängigkeit zu wahren und auch Nähe zuzulassen.
Mhm.
Ich bin da eher in dem Extrem, ja, also ich bin da mehr, als dass ich die Gefahr, der Gefahr laufe, mich für jemanden aufzugeben, laufe ich der Gefahr, niemanden an mich ranzulassen, aus Angst einfach verletzt, enttäuscht oder sonstiges zu werden, weil ich eben auch mich leicht von meinem Umfeld beeinflussen lasse.
Mhm.
Genau. Und das war schon so ein bisschen die Herausforderung, weil mhm. mein Partner ein sehr sicherer Bindungstyp ist und immer sehr auf Nähe aus war. Und von Anfang an, auch so aus kulturellem Background, so meins ist unsers.
Mhm.
Und ich war so, nein, meins ist meins. Ja, deins ist unsers, okay, aber meins ist meins. Und das waren echt so Herausforderungen in der Beziehung, zu sagen, okay, ich kann sowohl meins ist meins haben, als mhm. auch meins ist unsers.
Mhm.
Und gerade auch so bei dem Thema Finanzen zum Beispiel, das war so ein extremes Wachstumspotenzial zu sehen, es ist okay, in der einen Phase verdient die eine Person mehr und dann verdient wieder die andere Person mhm. mehr. Und ich bin nicht deshalb plötzlich der Mann in der Beziehung, nur weil ich mehr zu unserem, auf der finanziellen Basis, ja. zu unserem Lebensunterhalt beitrage.
Auch ein sehr
beitrage.
Spannendes Thema, männliche und weibliche Energie,
ja,
in der Beziehung.
Ultra. Also ganz, ganz viele Aspekte, die da also mit reinspielen, einfach. In dem Moment, in dem ich die Erkenntnis hatte, so, ich kann ich selbst sein in dieser Beziehung, mhm. er lässt mir diesen Raum oder vor allem auch ich nehme mir den, weil er lässt wäre ja schon wieder so, ich bin mhm. so passiv, ja, aber ich nehme mir diesen Raum und ich sorge auch dafür, dass er ihn sich nimmt.
Mhm.
Und ich glaube, so ist es tatsächlich entstanden, dass wir gleichzeitig so ein gesundes Verhältnis zwischen Distanz und Nähe oder ja. zwischen diesem eigenen, und auch dadurch einfach, dass wir ja beide nicht aus Wien kommen, das heißt, wir haben unsere Familien immer noch in anderen Ländern,
mhm.
ja, wir reisen regelmäßig zu unseren Familien, manchmal getrennt voneinander, manchmal gemeinsam, mhm. also es gibt immer noch diese Zeit, in der wir für uns sind, auch gerade im Alltag, ja, wenn der andere mal einen ganzen Tag arbeitet und die andere Person einfach entscheidet, ich bin jetzt mal einen Tag zu Hause oder einen Vormittag und kann diese Zeit für mich nutzen,
mhm.
und gleichzeitig brauchst du da natürlich dann auch wirklich diese fixen Zeiten, die man dann gemeinsam verbringt.
Ja.
Ja, Hobbys oder Date Nights oder wie auch immer man das nennen möchte. Und auch Momente, mhm. in denen man einfach nicht diese Alltagsgespräche führt zwischen Tür und Angel, sondern morgens, abends, um welche Zeit es auch immer, sich mal eine Stunde hinsetzen und sagen, okay, was bewegt dich gerade wirklich? Wie geht es dir mit mir in der Beziehung? Und ich glaube, dass wir das einfach schon von Anfang an machen in den letzten 5 Jahren, hat sicher nicht dazu geführt, dass wir nicht die eine oder andere Krise hatten, aber dazu geführt, dass wir sehr viel besser damit umgehen konnten und dass Krisen keine Monate, sondern vielleicht mal eine Woche oder zwei oder so dauern.
Ja. So schön. Und eine Sache möchte ich jetzt besonders betonen, und ich glaube, das wird dann auch schon unser Abschluss sein, weil sie einfach so machtvoll ist. Nämlich, du hast gesagt, so dieses Ich-Selbst-Sein, ich durfte Ich-Selbst-Sein. Und ich glaube, das ist eben so der springende Punkt, weil ich glaube ganz fest daran, wenn wir uns selbst auch erlauben, wir selbst zu sein, dann erlauben wir das auch dem Partner. Und das ist dann auch so ein Spiegelbild. Und ich glaube, deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, was ich auch immer wieder sage, ist so dieses, ja, mal ins Reine mit sich selbst zu kommen, mit dem, was wir sind, mit dem, was wir im Kern sind, vielleicht auch so ein bisschen das abzulegen, was wir eben nicht sind. Aber da gehört eben ganz viel Selbstreflexion und ja. Und Arbeit dazu, aber ich glaube, das ist ein springender Punkt, wo dir eben so diese Nähe und Distanz gelingt, wenn du das Gefühl hast, du selbst zu sein und der andere oder die andere schränkt dich nicht ein. Also vielen lieben Dank fürs Teilen. Ich glaube, da waren ein paar sehr wertvolle Sachen für die anderen dabei und danke, dass du so offen und ehrlich über deine persönliche Geschichte gesprochen hast und in Zukunft werden wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele spannende andere Geschichten hören.
Glaube ich auch.
Danke, dass du dabei warst, Chiara.
Danke dir.
Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, dass hier der ein oder andere hilfreiche Impuls für dich dabei war. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast weiterhelfen würde, dann teile ihn doch mit dieser Person und helfe mit, diese Botschaften zu verbreiten. Gerne kannst du mir auch schreiben, wenn du dir ein bestimmtes Thema wünschst. Schön, dass es dich gibt. Von meinem Herzen zu deinem. Danke. Bis zum nächsten Mal.